Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Habt ihr die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen mitverfolgt ein bisschen? Ich habe es verfolgt und habe ein paar Analysen gelesen, kommt man ja auch nicht drum rum. Es wird dann ja auch überall präsentiert. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, was für ein hohes Sendungsbewusstsein manche Analysten haben bei solchen Auswertungen. Insgesamt sind ja alle sehr enttäuscht, wie es ausgegangen ist, und manche aus allen Wolken gefallen, hätten wir ja gar nicht erwartet, schlimm und so. Die Leute wählen links außen, rechts außen und keiner ist mehr normal, alles nur noch Verrückte. Und jetzt muss die arme CDU überlegen, ob sie mit den Sozialisten zusammengeht, sage ich jetzt mal. Und so, und wie kann man da überhaupt noch eine Demokratie am Ende? Und mir ist bei den Analysen immer wieder aufgefallen, wie viele immer Demokratie, und das ist eigentlich überhaupt das Wichtigste, was ist eine demokratische Partei und was ist eine antidemokratische Partei und wo gehen wir hin? Und man hat so das Gefühl, der Messias unserer Zeit heißt Demokratie. Das ist die Lösung für alles. Und da habe ich gedacht, ich will mal eine kleine Nachlese halten zu der Wahl. Mal gucken, wie Gott eigentlich sich Leitung vorstellt. Und ob, gut, das Wort Demokratie gab es noch nicht in der Bibel. Das haben ja erst die Griechen dann erfunden und in ihren ersten demokratischen Polis, das waren ja auch ganz spannende Systeme. Das hat irgendwie ganz anders funktioniert als unsere Demokratie heute, aber wir haben den Begriff zumindest übernommen. Aber im Wort Gottes gibt es auf jeden Fall Wechsel von Systemen. Und du hast es schon angedeutet vorher, worüber wir heute nachdenken möchten, ist dieser Systemwechsel von so einem Stämmeverbund. Ich höre mir gerne kommunistische Podcasts an und die Kommunisten, die träumen manchmal von so Stämmeverbunden wieder, so, wo man alles so ein bisschen abmacht und es gibt nicht so viele Regeln und so. Also die Ablösung von so einem Stämmeverbund hin zu einer Monarchie. In diesem Systemwechsel wollte man ganz modern sein, Monarchie, das wie alle anderen auch. Heute ist man ja eher modern, wenn man eben die Monarchie endlich abgelöst hat und im nächsten System ist, aber was bei allen gleich ist und was wir auch hier sehen, ist immer dieses Vertrauen darauf, es würde das System, würde das Ding irgendwie reparieren und würde es gut machen. Und wenn alle eben diesem politischen System anhängen würden, dann würde das für uns eine positive und gute Zukunft bringen. Ich liebe ja die Geschichten von David und Saul, David und Goliath und so weiter. Die haben mich als Kind ein bisschen gerettet bei uns in der Kirche. Weil ansonsten war alles immer so, wie soll ich das richtig ausdrücken, so ein bisschen weichgespült. Ne? Daniel in der Löwengrube hat man dann erzählt gekriegt im Kindergottesdienst, nur bis zu der Stelle, wo der Daniel rausgerettet wird aus der Löwengrube, da wo die Familien mit Kindern, nein, ich will werden, verzählt niemand. Ja, genau. Ja, genau. Sehr gut. Und so weiter und so weiter. Die Geschichten waren immer so schön zurechtgestutzt für uns Kinder. Aber bei David mit Goliath, da kommst du halt nicht drum rum, der stirbt. Gut, sie erzählen nicht, wie er mit dem Schwert den Kopf abhaut und so. Nachher, das fand ich eigentlich immer spannend. Und so diese Geschichten, wo so viel Blut geflossen ist und so, die haben meine Bubeseele gut getan als Kind. Ich will es nur mal sagen, weil manche finden das super schlimm, wenn man Kinder sowas erzählt. Aber das war irgendwie so viel lebensnäher als alles so etwas weichgespült. Die Helden, ich habe eine Zeit lang richtig, es war mein Lieblingskapitel, die 30 Helden Davids, wo die beschrieben werden. Das ist ja nur so ein Kapitel, wo die aufgezählt werden. Der eine erschlägt mit dem Speer 800, der andere haut mit dem Schwert um sich, bis die Hand am Schwert erstarrt, dass er es nicht mehr lösen kann und so. Boah, so ein Held würde ich gerne gewesen sein. Und dann David, dieser König, der irgendwas in sich vereint hat, was dieses Heldenhafte zusammen mit so einer ganz sanften Seite zeigt. Er war der, der den Goliath sozusagen besiegt und den Kopf runtermacht. Der, der mit ein paar hundert abgeschnittenen Vorhäuten seine Braut erkauft. Das erzählt man ja normal im Kindergottesdienst auch nicht, die Geschichte. Müssen wir anfangen mit erklären und so. Ich habe es mal im Teenie-Kreis gemacht und dann habe ich, was ist das? Eine Vorhaut, hat einer von den Teenies gefragt. Zum Glück war eine der Mitarbeiterinnen Krankenschwester, dann habe ich gesagt, da, die Anne ist Krankenschwester, könnt ihr die fragen. Das vertagen wir auch später. Hatte ich nicht erwartet im Teenie-Kreis. Und gleichzeitig ist David der mit der Harfe in der Hand, der Weiche, der Lieder schreibt, der sanft ist, der weint, der Frauen hält oder Frauenversteher, manchmal auch ein bisschen. So jemand, der wirklich so eine ganz andere Seite hat. Eigentlich ist diese Geschichte, ist mir erst später gekommen, abseits von dem ganzen Blut und dem ganzen Kämpferischen, was als Kerle schön ist oder spannend ist, ist es eine total tragische Geschichte. Von Saul zu David zu Salomo. Die Geschichte von Königen, von Leitern, die angetreten sind in der Berufung Gottes und irgendwie hat es nicht so gut funktioniert. Also bei Saul zumindest. Berufen, so demütig, dass er sich im Schuppen versteckt, im Geräteschuppen, dass man ihn rausziehen muss bei der Berufung. Und dann nachher so egoistisch unterwegs, so machtsicher, hat ihn die Macht korrumpiert. Und David vom Feld hergeholt und auch er immer wieder in Fettnäpfchen getappt. Mörder, Ehebrecher und so weiter. Und trotzdem immer wieder umgekehrt, vor Gott gedemütigt. Und dann hat sich aus diesem Leben auch so eine wunderbare Seite rausgezeigt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, so steht's. Jemand, der prophetisch gesprochen ein Christusdarsteller ist im Alten Testament. An ihm zeigt sich, wie eigentlich der wahre König Jesus sein sollte. Sehr gebrochen, mit viel Schwachheit, aber ein bisschen. Wir wollen das heute miteinander mal angucken, gerade wo mir eben aufgefallen ist, dass in unseren Zeiten heute in der Politik immer so viel drauf rumgehackt wird, auf Systemen und wie alles sein müsste und ist jetzt Russland eine Demokratie oder nicht oder diese oder jene oder so. Und ich oft so dastehe, die Nachrichten lese, sehe und denke so, warum sollte uns ein anderes System das Herz verändern? Warum sollten die Leitenden denn besser sein, nur weil das System sich ändert? Und so ist es schön zu sehen bei oder in der Bibel, wie sehr Gott eigentlich bei Leitern, und das macht er am Beispiel von den Königen klar, auf das Herz schaut. Wie er schaut, dass das Herz ein anderes sein muss und nicht das System. Es ist so interessant, wie Davids Herz ja auch beschrieben wird als jemand, der überhaupt nicht, sag ich mal, den Vorgänger absägen wollte. Na, wie bei uns jetzt wieder März und so weiter, wie die alle versuchen, immer aneinander die Stühle zu sägen und sich nach vorne zu schieben und dann die Analysten sagen wieder, was er jetzt gesagt hat, war freundlich ausgedrückt, aber war eigentlich ein Angriff auf den, weil er das schon mal vorbauen will, dass er nachher der Nachfolger wird von diesem und jenem und wie die miteinander umgehen. Und du, bei David so eine schöne, er hat ein paar Mal die Möglichkeit, den Saul aus dem Weg zu räumen. Nein, ich bin zwar berufen von Gott und gesalbt, aber es ist nicht der Zeitpunkt, ich lege nicht meine Hand an den Gesalbten Gottes. Das zeigt was von diesem Herz, was David hatte. Monarchie als das modernste Modell, politische Modell der damaligen Zeit, war überhaupt keine Lösung. Genauso wenig wie Demokratie die Lösung für das menschliche Herz ist. Mag vielleicht eines der besten Systeme sein, mit dem wir einigermaßen klarkommen, aber es ändert nicht das Herz derer, die in Führung, in Leitung sind. Und die sind oft das Problem. Manche sind ja dieses Jahr schon rumgerannt mit Schildern, Kalifat ist die Lösung, müssen wir auch nicht drüber schwätzen, das ist auch keine Lösung. Und alles steckt in einem Text, über den ich eigentlich noch nie eine Predigt gehört hatte, den ich mal rausgekramt habe, um mal zu gucken, wie Gott eigentlich über Leitung denkt. 5. Mose 17, da schreibt Gott über die Könige, ein Gesetz. Er schreibt auf, was eigentlich, ich habe es jetzt mal ein bisschen neudeutsch ausgedrückt, leider nach dem Herzen Gottes sind, oder die Aufgaben des wahren Königs. Interessant ist, dass dieses Gesetz von Mose aufgeschrieben wird zu einer Zeit, wo es überhaupt keine Könige gab. Es gab überhaupt keine Könige und Gott wollte auch nie einen König. Er hat nur schon mal vorgebaut für den Moment, wenn es jetzt einen Systemwechsel gibt und die Israeliten auch einen König wollen wie die anderen, weil es ach so modern ist, das ist das beste politische System unserer Zeit und so, damit er schon mal sagt, auf was es wirklich ankommt, falls es dieses politische System wird. Lasst uns miteinander den Bibeltext mal lesen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr das mitlesen. Oder, ich glaube, ich habe den Text nicht drauf, oder? David weiß nicht. Nee, noch nicht. Lass mal nochmal zurück. Ich lese ihn euch erst ein Stück vor und aha, werdet das auf der Folie Stück für Stück sehen. Wenn du ins Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, wenn du es in Besitz genommen und dich darin niedergelassen hast, wenn du dann auf die Idee kommst, einen König haben zu wollen, wie alle anderen Völker ringsum, dann sollst du nur den König über dich setzen, den Jahwe dein Gott auswählt. Es muss einer von deinen Brüdern sein, ein Ausländer darfst du nicht zum König über dich setzen. Der König soll sich nicht zu viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um viele Pferde anzuschaffen. Denn Jahwe hat euch gesagt, er soll diesen Weg niemals wieder betreten. Der König soll sich auch nicht viele Frauen nehmen, damit er nicht auf Abwege gerät. Er soll sich auch nicht zu viel Gold und Silber anhäufen. Und wenn er dann auf dem Königsthron sitzt, soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz anfertigen, das sich bei den Priestern aus dem Stamm Levi befindet. Diese Schriftrolle soll er stets bei sich haben und sein Leben lang täglich darin lesen, damit er es lernt, Jahwe, seinen Gott, zu fürchten, um alle Worte dieses Gesetzes und seiner Vorschriften genau einzuhalten. Das wird ihn davor bewahren, sich über seine Brüder zu erheben oder sich in irgendeiner Weise übers Gebot hinwegzusetzen. Und dann wird er mitten in Israel lange König bleiben und seine Söhne ebenso. Die längste Dynastie ist ja hier verheißen. Wenn man ein guter König ist, dann wird man viele Nachkommen in der Monarchie, Dynastie haben. Und das war ja bei David so. David war der, der am meisten Nachkommen hatte, die irgendwie dabei waren. Aber selbst nach der Reichsteilung Nordreich Israel, Südreich Juda, im Norden haben wir keinen einzigen guten König und im Süden bei den Nachkommen Davids haben wir nur 7 Könige, sind einigermaßen okay von allen in der ganzen Ära des Königtums. Monarchie ist ja dann auch zu Ende gegangen in Israel mit der Verschleppung in die Diaspora nach Babylon. Dann ist das Thema dieser politischen Geschichte auch vorbei. Es sind 3 große Blöcke, die hier im Königsgesetz angesprochen werden, die zeigen, wie Leitung nach Gottes Herzen aussieht. Er spricht erst über die Fähigkeit, Voraussetzung eigentlich zu einem Königstum. Er spricht dann, wie so ein König sich zu verhalten hat und dann, wie so ein König sich trainiert oder erzieht selber oder erzogen werden soll, damit er diese gute Richtung behält. Und das kann, das will ich schon mal euch allen sagen, das gilt nicht nur für Könige, das gilt nicht nur für unsere Politiker, das gilt auch für euch als Älteste, die ihr hier sitzt, das gilt für euch als Papas und Mamas in euren Familien, als Lehrerin in deiner Schule, als Abteilungsleiter und so weiter. Es spricht eigentlich jeden von uns, wo in Leitung ist, irgendwo an. Denn, wie gesagt, Gott geht es nicht darum nach einem bestimmten System. Er wollte das Königssystem überhaupt gar nicht. Die haben es ja erzwungen. Er wusste das, dass es kommt. Sondern er wollte sagen, auf was es ankommt, nämlich auf das Herz von denen, die in Machtposition sind. Und vermutlich jeder von euch und jede ist in irgendeiner Form, in irgendeiner Beziehung, in irgendeinem Verhältnis, in einer Position der Macht und muss sein eigenes Herz prüfen, wie es aufgestellt ist. Lass uns mal die 3 Gedanken und Tipps für uns anschauen, die Fähigkeit des Königs. So beginnt es hier in Vers 14 und 15, dass wenn sie ins Land kommen, dann, dass sie auch einen König haben wollen. Gott zieht es natürlich voraus. Und dann Vers 15, dann sollst du nur einen König über dich setzen, den Jahwe dein Gott auswählt. Er muss, und dann kommen die 2 Bedingungen. Erstens, eben Bruder unter Brüdern sein, also von Gott auserwählt. Und also da muss von Gott auserwählt sein, Bruder unter Brüdern, kein Ausländer. Was ist damit gemeint? Das ist kein AfD-Wahlprogramm, wollte ich gleich schon mal sagen. Sondern es ist natürlich etwas ganz anderes gemeint. Hier, wir schauen es uns mal an, warum Gott die 2 Bedingungen hat. Gottes Wahl soll den König bestimmen. Warum ist das so wichtig? Ist nicht Demokratie das Beste, wo das Volk wählt? Wie cool ist es doch, dass wir wählen durften. Also Demokratie in Griechenland hieß, nur alle Männer haben gewählt. Frauen haben ja sowieso nicht gewählt, die haben eher zum, sagen wir eher zu den Gegenständen im Haushalt gehört, über die man herrschen konnte, auch im Römischen Reich und so. Ne? Konnte machen mit denen, was man will. Also Demokratie hieß damals, deswegen finde ich den Begriff auch ein bisschen witzig, weil er aus der Geschichte, der griechischen Geschichte eigentlich nicht das bedeutet, was wir heute haben. Das Frauenwahlrecht wurde ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt, bei manchen sogar erst viel später, Mitte des 20. Jahrhunderts. Also ist es nicht besser, wir alle können wählen? Sehen wir nicht in unserer Geschichte, dass wenn wir wählen können, dass die Regierungen dann viel besser sind, als wenn Gott sie wählt? Ich sag's mal so ein bisschen ironisch. Das war Gott wichtig, ne? Zu sagen, Leute, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was gut für euch ist. Ob ihr die richtige Wahl trefft. Lasst es mich wählen, wer es ist. Ich bin passionierter Cicero-Leser, das ist die größte konservative Monatszeitschrift in Deutschland. Und die haben eine Analyse gemacht von Demokratiegeschichte. Ums Jahr Null rum, also vor 24 Jahren, hatten wir 120 Demokratien etwa weltweit. Das war der Höhepunkt. Und damals gab es unter Politikern im Westen und in Demokratien so eine Aufbruchsstimmung, haben die beschrieben, dass man gedacht hat, jetzt ist sozusagen weltweiter Friede greifbar. Es werden immer mehr Völker werden zu Demokratien. Und jetzt wird der Friede kommen, denn die Demokratie ist das Heilmittel für all diese Leiden. Wir werden den Hunger auslöschen auf der Erde und so weiter und so weiter. Und jetzt sind sie alle ganz geknickt, weil jetzt geht die Demokratie rückläufig. Seitdem es werden ja immer weniger, immer mehr Autokratien. Die Bibel ist da viel ehrlicher und sagt, wenn ihr wählen dürft, ist es zwar nett, dass ihr wählen dürft. Ob die, die ihr wählt, nachher macht, was ihr wollt, ist nochmal was ganz anderes. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber ob ihr die richtige Wahl immer trefft. Und wir sehen das in unseren Wahlen. Wie viel wird geframed, wie viel wird einfach versucht, über, keine Ahnung, über irgendwelche Einflusskanäle auf uns Einfluss zu nehmen. Um uns klarzumachen, ich bin der Beste, wähl mich. Ich bin der Allertollste. Ich löse die Probleme dieses Landes, wenn du mich wählst. Gott sagt, wenn der Königswunsch aufkommt, lasst mich wählen. Gott wählt jemanden, der fähig ist. Gott ist jemand, der am besten weiß, was wichtig ist. Und dann können wir nachher auch wissen, dass es nicht daran gelegen hat, dass er nicht fähig gewesen wäre zu dem Amt, sondern dass etwas passiert ist mit ihm. Und das sehen wir, gerade bei den ersten zwei Königen, Saul und David. Beide gewählt von Gott, aber Saul hat da die Macht, was mit ihm gemacht ist, korrumpiert. Saul ist böse geworden, ist egoistisch geworden, ist selbstherrlich geworden, hat Dinge einfach an sich gerissen, die ihm nicht gehört haben, geopfert, obwohl er dafür eigentlich nicht legitimiert war und so weiter. Während David, auch als Gewählter, Ausgewählter Gottes, eben nicht so gefallen ist. Er hat sonst genug Schlimmes gemacht, ist kein Thema, aber er hat immer wieder gewusst, wo seine Rolle ist als König. Er ist eben nicht Gott. Er kann eben nicht machen, was er will. Sondern er ist in der Verantwortung auch vor Gott und vor seinem Volk. Er war ein guter König. Beide gewählt von Gott, trotzdem unterschiedliche Richtungen genommen, was eben auch mit dem zu tun hat, was Macht mit unserem Leben eben macht. Interessant, wie dann nachher bei Jesus das deutlich wird, in der Taufe. Jesus, der König aus der Nachkommenschaft Davids, in Bethlehem geboren, in der Königsstadt. Wie David. Er ist der wahre König, der Richtige. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören in der Taufe. Er ist ausgewählt von Gott. Psalm 110 als Intronisationspsalm prophetisch beschreibt es. Gott wählt David aus. Er wählt Jesus aus als den wahren König. Der verkörpert all das von einem König, von uns, die wir in Verantwortung sind. All das, was sein soll. Das zweite Kriterium hier ist, darf kein Ausländer sein. Das meint natürlich auf gar keinen Fall, dass es irgendwie ein genetisches Ding ist, ne? Irgendwie, dass man genetisch ein Jude sein musste. Denn die Juden waren ja schon lang sehr stark durchmischt. Also schon bei Mose aus dem Auszug heißt es ja so schön, und es zog viel Volks mit ihnen. Also unglaublich viele Ägypter und alle möglichen haben sich da schon reingemischt. Die Hure Rahab mit ihren ganzen Familien ist reingekommen. Die Ruth. Von überall sind Leute dauernd dem jüdischen Volk, sag ich mal, eingepfropft worden. Und es hat sich schon zu so einer Multikulti-Genetik zusammengemischt, sag ich mal. Es meint hier was ganz anderes. Es meint natürlich, dass Menschen in der Glaubenstradition verwurzelt sein sollten des Volkes. Dass hier Menschen sein sollen, die Ehrfurcht haben vor Gott. Deswegen heißt es auch, eben, dass es einer von den Brüdern sein soll, kein Ausländer. Also jemand, der irgendwie so auch auf Augenhöhe ist mit den Leuten, mit denen aufgewachsen ist. Und an der Geschichte Israels können wir sehen, dass das super wichtig war, damit Leiterschaft gut war. Es war eigentlich egal, ob die jetzt Richter hatten, ob die jetzt Propheten hatten, die mal zeitweise geregiert haben oder nachher die Könige. Das Entscheidende war die innere Einstellung der Leute, die regiert haben. Es gab auch, es ist ja nicht so, dass die Monarchie an sich schlecht war, das Königstum an sich böse war. Wenn ich denke, so ein Richter Simson war jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, oder? Einer, der dauernd hinter jedem Wehen einen Rock hinterhergerannt ist und seine sexuellen Eroberungen über alles gestellt hat, alle platt gemacht hat, die ihm im Weg standen. Da könnte man auch sagen, das System hat da gar nichts geholfen. Das Herz von ihm war, er war überhaupt keiner Bruder unter Brüdern. Gar keiner, der, obwohl auserwählt Gottes, gar nicht in dieser Glaubensfestigkeit, in der Abhängigkeit von Gott war. Wenn er mal gebetet hat zu Gott, Simson, dann war es, Herr, gib mir noch einmal Kraft, mich zu rächen. Dann nur um meine eigenen Interessen durchsetzen. Warum Gott da manchmal Ja dazu gesagt hat, das muss ich ihn auch mal noch fragen. Ich verstehe auch manchmal nicht, warum Gott Sachen segnet, die eigentlich, ich würde es nicht segnen. Für mich ist diese ganze Geschichte des frühen israelitischen Volkes so ein Bild für unsere ganze politischen Diskussionen oder auch Diskussionen und Gemeinden. Wir haben das auf allen Ebenen. Wäre Leitung nicht viel besser, wenn noch die Minderheit dabei wäre? Wir haben es in Film und Fernsehen überall, Quotenleute hier, Quotenleute da. Wenn da noch eine größere Diversität reinkommen würde, dann wäre es doch viel toller. Und wir reden immer über Systeme, über systemische Themen. Und das Wort Gottes redet von unserem Herz. Redet davon, was uns ausmachen soll im Innersten, die in dem Verantwortungsbereich, den er uns gegeben hat. Egal, ob wir in der Demokratie oder in der Monarchie oder in irgendwelchen anderen politischen Systemen sind, dass die Mächtigen ihr Amt ausüben, eben indem sie sich von Gott auserwählt sehen. Gott hat mich in diese Verantwortung gestellt. Und indem sie auf Augenhöhe und in der Tradition der Menschen, die sie regieren, stehen eben Bruder unter Brüdern, kein Ausländer. Das ist entscheidend, dass sie nicht abgehoben in so einer politischen Blase leben, die nur sich selber kennt und die Menschen nicht mehr, für die sie da sein sollen. Und in der frühen europäischen Geschichte oder auch nordamerikanischen Geschichte hat man versucht, diese Gedanken mit den Titeln der Regierenden auszudrücken. Man hat versucht, Titel zu finden, damit die Regierer wissen, wie sie regieren sollen. Daher kommt der Begriff des Ministers. Der Minister ist der Diener im Lateinischen eben, dienen, ne? Oder der Premierminister. Also der Oberste ist eigentlich der erste Diener, der dienen soll den Menschen. Das ist die Grundhaltung, die ein König, das kommt alles aus der Bibel, diese Gedanken, eine Grundhaltung, die ein König mitbringen soll und eine Grundhaltung, die Jesus mitgebracht hat als der oberste und beste König. Wenn ihr mal guckt bei Jesus rein, wie er sein Leitungsamt verstanden hat, dann lesen wir zum Beispiel Johannes 13,3, der Herr Jesus, wie er auf die Knie geht und den Jüngern, seinen Schülern, die Füße wäscht und zu ihnen sagt, ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr euch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich es an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Also für ihn ist es ganz klar, ich bin der Herr, ich bin der Meister, ich bin der König. Er wusste von der prophetischen Tradition her, er wird der König sein, der Messias. Messias heißt ja nichts anderes als der Gesalbte, HaMashiach im Hebräischen oder später dann im Griechischen eben der Christus. Er war das. Und er sagte, das ist auch okay, ich bin auch der Boss. Aber das heißt, und damit führt er unser ganzes Denken, was wir über Leidenschaft haben, dreht er um. Er sagt, und weil ich der Meister bin, gehe ich auf die Knie vor dir und wasche dir die Füße. Weil du der Älteste bist in dieser Gemeinde, wäschst du den Menschen in dieser Gemeinde die Füße. Weil du Mama oder Papa deiner Kinder bist, dienst du ihnen. Und wir können das jetzt runterziehen, wo ihr auch immer Verantwortung tragt. Das macht Leitung aus, wie Jesus sie vorgelebt hat. Philipper 2, da jubelt Paulus nochmal darüber, über Jesus, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener und wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Das ist Jesus. Das ist der ultimative König, der Leiter. So ein Politiker würde ich mir wünschen, würden manche jetzt rufen. Aber ich rufe mal lieber kleiner, so ein Vater wäre ich gern. So ein Leiter vom AB-Verband wäre ich gern. So jemand wie Jesus. Das Zweite, was uns in den Königsgesetzen für heute das zu sagen hat, für damals und heute, ist das Verhalten des Königs. Das Verhalten des Königs wird beschrieben mit drei Bedingungen sozusagen. Oder drei Komponenten. Der König soll sich nicht zu viele Pferde halten, das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um viele Pferde anzuschaffen. Denn Jahwe hat euch gesagt, er soll diesen Weg niemals wieder betreten. Der König soll sich auch nicht viele Frauen nehmen, damit er nicht auf Abwege gerät. Er soll sich auch nicht zu viel Gold und Silber anhäufen. Drei einfache Bedingungen. Nicht so viel Pferde, nicht so viel Frauen, nicht so viel Kohle. Das ist für euch in der Landwirtschaft, vielleicht in der Landwirtschaft sind schwer. Ohne Pferde wäre das eine gewisse Zeit schwierig gewesen. Das ist natürlich hier auch gar nicht gemeint. Sondern es ist hier was ganz anderes gemeint. Es sind die typischen Fallstricke jedes Mächtigen. Sex, Macht und Geld. Über eins der drei Themen fällt fast jeder, je mächtiger er wird und wenn er fällt. Und was drückt es aus? Viele Pferde drücken einfach militärische Überlegenheit aus. Und wenn jemand als König sozusagen einen Haufen Pferde anschafft, dann zeigt es seine Einstellung, ich gucke nach militärischer Überlegenheit, ich rüste mich auf. Ich bin vorbereitet auf den Kampf. Wenn ich mit meiner Kavallerie komme, hat die Infanterie keine Chance. Ist doch normal, ist doch logisch. So macht es doch jeder. Die Ägypter haben es doch vorgemacht. Die haben die Vormachtstellung in der damaligen Zeit gehabt, als Mose das aufgeschrieben hat. Wegen ihrer Kavallerie, wo die anderen nicht mithalten konnten. Später waren es dann andere Völker, die Macht übernommen haben. Oft wegen ihren Pferden. Das ist doch nur klug, aufzurüsten in Kriegszeiten. Und Gott sagt was ganz anderes. Er sagt, das sollt ihr nicht machen. Eigentlich habe ich euch doch gerade vorgemacht beim Durchzug durchs Rote Meer, wie viel eine Kavallerie wert ist gegen meinen Atem. Nichts. Da ist die gesamte Kavallerie, die Eliteeinheit der Ägypter draufgegangen. Durch Gottes einfaches Wort. Das sollte die Grundlage des israelitischen Volkes sein. Sie sollten sich nicht wie alle anderen Völker verhalten. Stellt natürlich auch Israel heute in Frage, bis heute. Sie sind die größte Militärmacht im Nahen Osten. Und manchmal bejubeln und beklatschen wir als Christen israelitische Militärschläge, die sie ausführen aufgrund ihrer technologischen Überlegenheit. Ich will das nur sagen vom Wort her. Gottes Idee, Israel zu schützen, ist eine andere. Nicht militärische Überlegenheit. Und er begründet es auch hier ein bisschen. Er sagt so, weil dann müsst ihr ja wieder nach Ägypten zurück. Da war ihr doch Sklaven. Warum? Es gab keinen anderen Pferdemarkt damals. Wenn man Pferde anschaffen musste, dann musste man sich wieder mit den Leuten einlassen und auf deren Rüstungsgüter vertrauen, dass die einen beliefern. Wir Deutschen sind eine der größten Waffenbelieferer für Israel. Ich will mal nur so Gedanken anreißen. Israel soll sich nicht abhängig machen von anderen Völkern, sondern von Gott allein. Er hilft und nicht militärische Überlegenheit. Das Zweite, viele Frauen soll der König nicht haben. Warum? Natürlich, weil viele Frauen, da geht es nicht in erster Linie um sexuelle Sachen oder so, sondern da geht es in erster Linie um Diplomatie. Viele Frauen haben dir diplomatische Beziehungen geschafft. Das war ja bei uns vor 100 Jahren auch noch so, heirate die Tochter von dem und von jenem, der greift doch nicht seine eigene Tochter an und dann verheiraten wir uns nur mit dem und damit wir alle Frieden haben miteinander. Diplomatische Tricks und Kniffe, wie wir in einem Feudalsystem irgendwie Frieden halten können, durch so Hintertürchen-Diplomatie. Jeder heiratet die Tochter von den anderen. Habsburger Haus hat es ja vorgemacht, um mal die deutsche Geschichte zu machen. Die haben das super gekonnt, sich zu verheiraten. Am Schluss haben sie halb Europa besetzt damit. Haben sie ihre Herrschaft ausgeweitet, Spanien, Deutschland, überall waren die, Österreich und so. Durch diese ganze Heiratspolitik. Gott möchte nicht, dass wir solche politischen Tricks anwenden. Gott unterstützt Herrschaft, wenn sie von ihm legitimiert ist. Wir brauchen das nicht. Nein, sie ist sogar gefährlich. Nicht nur gefährlich, weil man sich dann auf seine Diplomatie verlässt, sondern auch ganz konkret, weil das zu enge Einlassen mit anderen war auch eine Gefahr des Götzendienstes, ne? Frauen aus anderen Völkern waren keine gottesfürchtigen Menschen, die waren anders geprägt religiös. Und der König, wenn er ein guter Mann sein will, hört auf seine Frau auch und dann was passiert. Wir haben das in der Geschichte. Denken wir mal nur an vielleicht das grausamste Beispiel bei der Königsgeschichte ist Ahab mit seiner Frau Isabel in der Zeit von Elia. Schlimm. Welche Macht so eine Frau hatte, obwohl sie ja selber gar nicht die Königin war, sondern er. Aber er war wie so eine Marionette an seinem Puppenspielchen. Alles gemacht, was sie wollte. Und das wusste Gott. Und deswegen wollte er, dass sie eben sich fernhalten davon, damit sie eben treu an ihn sich klammern und nicht an solche Tricks oder eben ihr Herz dann auch mit fremden Religionen und so weiter verschmelzen lassen. Und das hat von Anfang an in der Königsdynastie nicht funktioniert. Ne? Wir haben das schon bei Saul, da wissen wir das, dass es angefangen hat. Ja, warum wissen wir das? Weil als dann David seine Tochter Michael geheiratet hat und einmal die Michael ihn geschützt hat vor dem Zugriff von Saul, da hat sie ein Götzenbild versteckt im Bett und hat so getan, wie wenn der David krank wäre. Mit dem Götzenbild. Das wird gerade so nebenher erzählt. Und ich stolper da drüber und denke so, warum hat der ein Götzenbild in seinem Haus? Das ist der David. Und sie ist die Tochter von Saul. Warum haben die Götzenbilder daheim? Da merkt man, was kommen kann. Eben an Kultur in so eine Familie rein und was dann auch eben Familien auseinanderreißt. Ne? Wir sehen das bei David, seiner Familiengeschichte. Also fast nur verdorbene Kinder. Da ist ja kein einziger Aufrichtiger rausgekommen. Ja. Obwohl er eigentlich selber ein guter König war. Das dritte, zu viel Silber und Gold soll der König auch nicht haben. Das ist ganz klar, da geht es wieder um persönliche Bereicherung. Der König soll doch nicht da sein, um selber zu verdienen. Ihr kennt vielleicht dieses vielleicht bekannteste Beispiel der letzten Jahre war während der Corona-Pandemie, wo dann manche Politiker sich schön Anteile an irgendwelchen Pharmafirmen gesichert haben oder Maskendeals eingefädelt haben. Die haben gut Geld verdient, sage ich mal. So viel zum Thema Demokratie, das ist die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Wenn die falschen Leute mit den falschen Herzenseinstellungen an der falschen Stelle sind, dann ist das System doch völlig egal. Das System kann super sein. Die schaffen das, das auszuhebeln. Sagen wir nur, unser Bundesgesundheitsminister damals, der hat 24% an der Pharmafirma gehabt. Ab 25 hätte er es offenlegen müssen im Bundestag. Nichts falsch gemacht. Aber eine schöne Villa mit 5,5 Millionen in der Zeit gebaut in Berlin. Nichts falsch gemacht. Nach unseren Gesetzen. Du kannst da nichts dran rütteln. Alles richtig gemacht. Aber war es auch richtig? Das ist das, was das Wort Gottes sagen will. Es kommt doch nicht auf das System, sondern auf die Gesetze. Denn mit der richtigen, also mit der falschen Herzenseinstellung kannst du jedes Gesetz umgehen. Darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht um unsere Herzenseinstellung hier. Und es ist ja interessant, das Tragische an der Geschichte Israels ist ja die dritte Generation an König, Salomo. Als Salomo König wird, vom König David, dem guten König. Als der König wird, da wird berichtet, wie er Frieden hat in der ganzen Gegend, wie die Ausdehnung Israels die größte war überall, wie kein Krieg war, wie er eine große Macht hatte. Und dann wird einfach so nebenher beschrieben, wie er 1000 Frauen hat. Weiß nicht, in den Königsgesetzen steht nur, er darf nicht zu viele Frauen haben. Kann man ja etwas, hat er was falsch gemacht? Es steht, dass er 12.000 also Wagenplätze für Pferde hatte, extra Städte gebaut hatte für seine Pferde. Sind 12.000 zu viele für die damalige Zeit? Keine Ahnung. Da steht, dass er 666 Zentner Gold pro Jahr importiert hat, sodass es so eine Inflation gab, dass Silber nur noch wie Steine geachtet wurde. War das jetzt zu viel? Also so nach unserer juristischen Auffassung hätte ihm niemand was sagen können. Denn es ist ja eine Frage der Definition, was zu viel ist oder so. Ne? Und jetzt gehen wir mal zu Jesus. Und das ist das Frappierende. Vergleich mal Jesus mit Salomo. Salomo 12.000 Pferde oder Wagen gespanne. Und Jesus reitet in Jerusalem ein mit wie vielen Pferden? Null. Salomo 1.000 Frauen. Wie viele Frauen hatte Jesus? Und Salomo 660 Zentner Silber oder Gold jedes Jahr importiert. Und wie, von was hat Jesus gelebt? Der hat sich von den Frauen in seiner Community aushalten lassen. Der hat von Hartz IV gelebt, der Herr Jesus. Solche Sachen überlesen wir gerne in unserer, sagen wir mal, kapitalistischen Denke. Aber Jesus war bettelarm, sodass er sagt, ich weiß nicht mal, wo ich mein Haupt hinlegen soll zum Schlafen. Das ist doch ein König, ein ganz anderer, ein Leiter. Und ich leide manchmal darunter, dass wir uns als Christen verbrüdert haben mit diesem ganzen System, das uns umgibt. Uns werden auf einmal die Sachen wichtig, die den ganzen Leuten aus der Welt wichtig sind, der Häusle bauen und abzahlen und der Sicherheit aufbauen und Zeugs und so. All die Themen, die für Gott überhaupt nicht wichtig sind. Überhaupt nicht wichtig sind. Sie sind auch nicht unbedingt schlimm. Genauso wie man bei Salomo sagen könnte, natürlich, wo liegt die Grenze, was ist zu viel? Wären 200 okay gewesen, Frauen und 1000 sind... Wisst ihr, wo? Ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist falsch, ein Häusle zu haben. Es geht da Gott auch nicht eben, deswegen macht er ja auch nicht so ein deutsches Gesetz mit Zahlen. Sondern er sagt einfach, nicht zu viel. Und da geht es um die Einstellung deines Herzens. Prüf mal dein Herz, ob das, was du angesammelt hast an Reichtümern, an Sicherheit aufgebaut hast, ob das zu viel ist. Kann leider nicht mit einer Kennzahl um die Ecke kommen, weil der Wort Gottes gibt uns keine Kennzahl. Jesus ist das ultimative Vorbild für so einen guten König, der eben all das nicht hat, was die Könige hatten. Genau null. Bei ihm braucht man nicht diskutieren, war es zu viel oder so, war das gerade noch okay, weil es gab nichts, was es zu zählen gab. Und damit kommen wir zum dritten, die Erziehung des Königs. Ab Vers 18 wird in diesem Königsgesetz geschrieben, dass dieses Gesetz immer wieder dem König eingebläut werden soll. Sag ich mal, mit so einem Dreischritt abschreiben, lesen und einüben. Wenn der König auf dem Thron sitzt, soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz anfertigen, das sich bei den Priestern aus dem Stamm Levi befindet. Die Schriftrolle soll er stets bei sich und sein Leben lang täglich darin lesen. Täglich darin lesen. Ich weiß nicht, wenn ihr jeden Tag den gleichen Bibeltext lesen würdet, wie lange ihr bräuchtet, bis er auswendig in eurem Herzen wäre. Also ich mache das manchmal beim Bibellesen, dass ich nicht, wie wir das in unserer Kultur oft machen, beim fortlaufenden Bibellesen immer den nächsten Bibeltext, sondern versucht es doch mal, wie im Mittelalter das manchmal gemacht wurde, lest doch mal einen Monat lang immer den gleichen Bibeltext jeden Tag. Wir sind so auf Verstehen getrimmt, dass wir immer nur versuchen, neue Informationen aufzunehmen. Aber darum geht es nicht. Da war ja keine neue Information beim zweiten Mal lesen drin in dem Königsgesetz, da war immer noch das Gleiche drin gestanden. Sondern er sollte das so, das sollte man nachts aufwecken können und er sollte das aus der Pistole sagen. Da war's. Eine ganz andere Art des Lernens als wir. Ne? Mein älterer Bruder, der ist mal aus der Schule gekommen und musste 100-mal schreiben, ich darf im Unterricht nicht pfeifen. Er war ein bisschen ein Träumer. Er hat irgendwelche Lieder angefangen zu pfeifen in der Grundschule. Das hat er aber nur einmal gemacht. Nach 100-mal schreiben hat sogar er gelernt, dass man das nicht mehr macht. Vielleicht wäre das gut, die Dinge, mit denen du zu kämpfen hast, ob es jetzt Geld Thema ist, das Machtthema ist oder das Sexualität- oder Beziehungsthema. Nimm Verse, Bibelverse raus, die dich ansprechen. Trag sie in deiner Tasche. Nimm sie jeden Tag, wenn du auf dem Klo hockst oder irgendwelche Rituale, wo du mal die Hose in der Hand hast. Raus und lese es, bis es tief reinfällt in dein Herz. Das sollte der König haben, machen. Er sollte nicht wie bei uns manchmal seine Hand beim Schwur auf die Bibel legen und groß pathetisch sagen und so war mir Gott helfen und so. Das ist nett, aber ist doch nur eine Geste. Die schlimmsten Verbrecher haben solche Sachen gemacht mit der Hand auf der Bibel. Das hilft doch gar nichts. Sondern er sollte dieses Gesetz tief verinnerlichen. In der israelitischen Tradition hat man fälschlicherweise später dann angenommen, das auf den ganzen 5. Mosebuch ausgeweitet, deswegen heißt es auch Deuteronomium, also das heißt das zweite Gesetz, weil man dann gedacht hat, das wäre das Gesetz, was er beschreiben soll. Aber so wie ich es verstehe, meint dieses Königsgesetz wirklich nur diese paar Verse. Diese paar Verse sollte er sich aufschreiben, immer abschreiben, verinnerlichen und immer wieder reinsickern lassen. Der wahre König, die besten Leiter in Gemeinde, Familie, Beruf und Gesellschaft sind die, die lernen aus der besten Quelle für Wahrheit und das ist das Wort Gottes. Jetzt kommen wir mal wieder zu Jesus. Mit 12 hockt er 3 Tage im Tempel und während seine Eltern ihn schmerzlich suchen Und als sie ihn finden, diskutiert er mit den Schriftgelehrten, mit den führenden Theologieprofessoren auf Augenhöhe, mit 12. Der war im Wort Gottes zu Hause. Irgendwie muss ihm ja auch klar geworden sein, dass er der Messias ist. Es wird nicht ganz deutlich in der Bibel, an welchem Punkt ist es Jesus klar geworden. Ist irgendwann ein Engel vorbeigeflogen und hat gesagt, du bist übrigens der Messias? Hat sie ihm seine Mutter gesagt, du bist wahrscheinlich der Messias? Ja, Eltern sehen viel in ihre Kinder. Irgendwann muss ihm, das ist meine Deutung, aus dem Studium der Schrift klar geworden, das bin ich. Das bin ja ich, von dem der redet. Und dann hat er studiert zum Überlegen, was ist eigentlich meine Aufgabe als Messias, als Gesalbter. Und dann stößt er sicherlich auf diesen Text, auf die Königsgesetze und zeigt, was ist der wahre König. Und deswegen, das ist bestimmt einer der Texte, die ihn mit beeinflusst haben, dass er diesen Weg geht mit null Pferde und null Frauen und null Geld. Während die gesamte theologische universitäre Ausbildung seiner Zeit davon ausgeht, dass der Messias in Macht und Herrlichkeit kommt, hat er als Teenie verstanden, was Gott meint, was ein Messias ausmacht. Vielleicht könnten wir uns ein bisschen was davon abschneiden. Ich will mir ein bisschen was davon abschneiden. Ich würde mir wünschen natürlich, dass unsere Leiter in Gemeinden, dass unsere bis hoch zu unseren Politikern, dass sie das machen würden, wirklich aus der besten Quelle der Wahrheit lernen, um zu lernen, was ist eigentlich meine Berufung, in der ich drin stecke? Was ist eigentlich mein Job bei dem, was ich hier gerade verantworte? Was will eigentlich Gott, auf welche Art und Weise ich das tue, was ich gerade tue? Und dann soll er es einüben. Das ist das Dritte hier im Alltag eben, das auf vollkommener Augenhöhe. Das heißt ja hier, es wird ihn davor bewahren. Er soll jetzt nicht nur als Vers 19, die Schriftrolle soll er stets bei sich haben, sein Leben lang täglich darin lesen, damit er es lernt, Jahwe sein Gott zu fürchten, um alle Worte dieses Gesetzes, seine Vorschriften genau einzuhalten. Das wird ihn davor bewahren, sich über seine Brüder zu erheben oder sich über ein Gebot hinwegzusetzen. Und er wird König bleiben, mitten in Israel. Das wird manche von uns Leitern davor bewahren, irgendwie sich in so eine Bubble zu begeben, in so eine Blase, Politikerblase, oder es gibt so viele Blasen, Journalistenblasen, Universitätsblasen, und das gibt es in Gemeinde auch, in so vielleicht so eine patriarchale Blase, oder keine Ahnung, wo man da unterwegs sein kann, eine Schimpferblase oder so, und dann tut man sich nur mit den Leuten, die so gleich ticken wie man selber, austauschen. Ne? Geh zum Wort Gottes, lern aus der Quelle der Wahrheit. Dann wird Gott dir immer mehr zeigen und verinnerlichen, was deine Aufgabe ist. Und was für ein Vorbild ist Jesus darin auch, wo er noch bis zum Schluss eigentlich genau das so verinnerlicht hat, dass er noch in dem letzten Moment seines Lebens das sagen kann, macht mir keinen Spaß mit dem Kreuz, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Er wusste ja, dass er HaMashiach, der Messias, der König der Welt ist. Und als König der ganzen Welt geht er auf die Knie, schwitzt Blut und sagt, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und uns, unsere Leiter und manchmal mir selber sagen so schnell, mein Wille geschehe. Ludwig XIV., ich bin der Staat. Damit komme ich zum Schluss. Es ist schon interessant, das Ende von den Königen zu sehen. Das Beispiel des schlechten Königs, Saul, der stirbt mit einem Schwert in der Hand, getötet durch das eigene Schwert, auf einem Hügel. Im Kampf, im Krieg, mitten im Streit, während der König Jesus hilflos und machtlos am Kreuz steht, mit der Überschrift König der Juden, ohne einen Finger gekrümmt zu haben, sich zu verteidigen oder zu sagen, aber ich bin doch der König. Seid ihr denn dumm und blickt's nicht? Hättet ihr mich wählen sollen? Jesus steht damit ganz in dieser Linie, die wir bei David hier und da eben aufblinken sehen, der eben in aller Schwachheit so ein Vorbild war für das, was Jesus kommt. Und deswegen, wenn ihr mal wie das Alte Testament aufklappt, und da will ich euch ermutigen dazu, vor allem wenn ihr Jungs habt als Kinder, dann lest ihnen die Geschichte von David vor, von Saul. Und das sind so kämpferische Sachen, die lassen, aus meiner Geschichte, die lassen ein Jungsherz irgendwie ein bisschen Hoffnung haben, dass nicht alles nur weichgespült ist mit dem Glauben. Aber dann macht ihnen diese Linie auf, von David zu Jesus. was für ein König das war. So sollten. Und dann macht ihnen die Linie auf zur Verantwortung. So sollte eine Mama sein, so sollte ein Papa sein, so sollte ein Lehrer sein, ein Hauskreisleiter, ein Ältester in der Gemeinde. Das ist das Beispiel, wie wir leiten sollten. Und wir alle sind in der Verantwortung hineingestellt, auch zu überlegen, was wollen wir für ein Leben haben? Soll über unser Leben das stehen, was bei Saul drüber stand? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen. Ich, einfach ich. Oder wie es dann über David steht, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Viel falsch gemacht, so wie ich viel falsch mache, so wie du viel falsch machst. Aber vom Herzen her auf Gott ausgerichtet. Das ist doch das, was wichtig ist. Der Bibeltext hier in 5. Mose, die Königsgesetze, die sagen uns, dass wir als Nachfolger vom König Jesu völlig uns frei machen sollten von all diesen Lügen, die uns umgeben und sagen, das System oder jenes ist die Erlösung oder so, sondern dass wir einfach unser Herz demütig und frei auf Jesus ausrichten. Nicht anfangen zu taktieren und intrigieren und irgendwelche diplomatischen Tricks anzuwenden, sondern einfach nur Jesus und sonst nichts. Ich habe so ein schönes Zitat gefunden bei Böhmerle, der das Bibelheim Bethanien gegründet hat. Er hat vor 120 Jahren über die Politik einen kleinen Abschnitt in seinem Buch geschrieben. Da haben die Leute sich diskutiert, es war kurz vor der Weimarer Republik, und haben sie darüber diskutiert, ist jetzt der Kapitalismus das Bessere, also Privatwirtschaft haben sie das damals genannt, oder der Kommunismus oder der Sozialismus das Bessere. Und da hat er so ein bisschen darüber gesprochen, was der Vorteil von dem ist und was der Vorteil von jenem ist. Und dann hat er einfach so einen schönen Satz: Heil bringt keines, das wissen wir. Heil bringt nur einer, den haben wir. Ist so ein cooler Satz, habe ich gedacht. Er sagt, es ist doch egal, ob wir jetzt da oder da, in welchem System wir als Christen leben. Das System macht es doch nicht. Sondern Jesus in diesem System verändert alles. Und deswegen hineinwachsen in das Wort Gottes ist eigentlich die beste politische Ausrüstung oder wo auch immer ihr so Verantwortung tragt, die ihr haben könnt. Und dann kann euer Leben dieser königlichen Berufung entsprechen. Wie Jesus das sagte nach seiner Auferstehung, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr genauso tut. Diese Art und Weise. Wie mich mein Vater sandte, so sende ich euch. Amen. Ich bete. Ach Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Vorbild als König. Du bist der König Israels, der König der Welt und hast es nicht nötig gehabt, es zu erwähnen und zu sagen, ja, ich bin der König. Andere haben es über dein Leben geschrieben und über dein Kreuz gehängt. Während du in Armut, in Demut, in vollkommener Dienstbereitschaft durch die Erde gegangen bist, Herr. Ich wünsche mir dieses Herz für mich. Ich wünsche mir genau dieses Herz, das Machtlosigkeit sucht, das Armut sucht, das Dienen sucht. Und du siehst ja, wie viele Lügen in unserem Kopf sind. Unsere Gesellschaft tröpfelt uns sowas ein, zu einem guten Lebensstil gehört dieses und jenes. Und das ist ja auch alles ganz wichtig und so. Jesus, zeig du uns, was zu viel ist in unserem Leben. Zeig du uns, wo wir zu viel haben, zu viel wollen, zu viel besitzen. Und mach unser Herz frei und unser ganzes Leben freudig zu geben, Herr.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.